ARD.
Welche Gründe hatten die, die DDR zu verlassen? Waren die in der Opposition?
Nein, die waren nicht in der Opposition, aber die Frage, welche Gründe es gibt, die DDR zu verlassen, ist eigentlich, warum muss man atmen, warum muss man trinken? Ja?
Weißt du, warum es ausgerechnet diese Idee mit dem Ballon geworden ist?
Der Winfried Freudenberg, der hatte an der Uni den Spitznamen Winnie Wahnsinn. Die Ballonflucht stand unter dem Schicksal, dass sie als Tragödie endet. Insofern hat Sabine Freudenberg großes Glück gehabt im Unglück. So makaber das klingt, aber dieser Denunziant hat ihr irgendwie mit das Leben gerettet.
Am 3. Oktober 2025 sind Ost und West 35 Jahre vereint. Seit 1961 trennte ein Grenzzaun Deutschland, durch Berlin ging eine Mauer. Der Versuch, die Grenze illegal zu überwinden, war bis zum November 1989 ein tödliches Risiko. Im März 1989 versuchte ein Ehepaar in einer waghalsigen Aktion aus der DDR zu fliehen. Von Berlin-Ost nach Berlin-West in einem selbstgebastelten Ballon. Die Flucht misslingt, der Mann stirbt, die Frau wird von der Staatssicherheit verhaftet. Über das Gespräch mit ihr, die Recherchen zu dem Fall und die Verhältnisse, die Menschen zu heute kaum nachvollziehbaren Aktionen trieben, spreche ich in dieser Folge mit meinem Kollegen Frank Wolfgang Sonntag. Hallo Frank.
Hallo Cecilia.
Sie hören MDR Investigativ hinter der Recherche. Jeden zweiten Montag gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Cecilia Kloppmann. Frank, ich habe es gerade gesagt, im März 1989 hat ein Ehepaar versucht zu fliehen aus der DDR, und zwar in der Nacht vom 7. auf den 8. März. Was genau ist da passiert, Frank?
Die beiden Sabine und Winfried Freudenberg sind von ihrer Wohnung im Prenzlauer Berg mit ihrem Trabi gefahren in eine Gartenkolonie in Blankenburg, Berlin-Blankenburg, wo sie meinten, ungestört ihren Ballon an einer Gasreglerstation mit Stadtgas, also Erdgas, auffüllen zu können, um dann nach West-Berlin zu fliehen. Sie haben diesen Ballon ab Mitternacht ungefähr aufgepumpt. Dieses Befüllen des Ballons, das dauerte einige Zeit. Anderthalb Stunden ungefähr haben sie schon Gas hineingelassen. Der Ballon hat sich aufgebläht und ein Aushilfskellner, der mit dem Bus unterwegs war, hat dann im Mondschein oder so den Ballon gesehen und hat die Polizei alarmiert. Der hat extra den Busfahrer gebeten, an einer Telefonzelle ihn aussteigen zu lassen, dass er das melden kann. Ja. Insofern ist die Volkspolizei dann alarmiert worden. Die kam dazu. Der Ballon war noch nicht voll. Der Winfried Freudenberg hat dann alleine versucht zu fliehen, weil die Ehefrau hätte der Ballon nicht mitgetragen. Er ist dann erstmal in eine Hochspannungsleitung gekommen und da gab es schon Funkenflug, Blitze und so. Der Volkspolizist, den ich dann später gefunden habe, der dachte auch in dem Moment, der ist tot und hat auch nicht geschossen irgendwie auf den Ballon, sondern die haben dann geschaut, was ist da los und so. Und die Ehefrau, die ist in dem Moment dann durch die Gärten geflohen.
Wie alt waren die damals, die Freudenbergs? Und was waren die vom Beruf?
Winfried Freudenberg war etwas älter, der war 32, der wäre in dem Jahr 89 noch 33 geworden, am 29. August. Und Sabine Freudenberg war, glaube ich, 6 Jahre jünger. Winfried Freudenberg hatte in Ilmenau Ingenieurwesen studiert und war ein Bastler, Tüftler und wahrscheinlich auch ein sehr intelligenter, hochbegabter Mensch. Sabine Freudenberg hatte Chemie studiert in Berlin, kam aus der Nähe von Berlin und hat später auch in Chemie promoviert nach der Wende dann.
Welche Gründe hatten die, die DDR zu verlassen? Waren die in der Opposition?
Nein, die waren nicht in der Opposition. Aber die Frage, welche Gründe es gibt, die DDR zu verlassen, ist eigentlich, warum muss man atmen, warum muss man trinken? Ja? Also welche Gründe gab es denn, in der DDR zu bleiben?
Es sind ja auch viele Menschen geblieben und es war ja nur eine waghalsige Aktion. Wir sprechen da ja auch noch drüber. Aber weißt du denn, ob es spezielle Gründe waren oder ob es einfach die Hoffnung auf ein Leben in einem freien Land war?
Es war die Verwirklichung eines Lebens in Freiheit. Ja, dazu musste man die DDR verlassen. Der Winfried Freudenberg, der kommt aus einer Gegend Lütgerode im Harz, was Sperrgebiet ist. Also er hatte quasi den Westharz immer vor Augen, hat sich aber nicht getraut, dort zu fliehen, wo er sich vielleicht hätte ausgekannt, weil dann seine Familie, alle Angehörigen, ja, Eltern, Geschwister aus dem Sperrgebiet, wo sie einen Bauernhof hatten, ausgesiedelt worden wären.
Das muss man vielleicht noch mal ganz kurz erklären. An der innerdeutschen Grenze gab es das sogenannte Sperrgebiet. Das war ein 5 Kilometer breiter Streifen. Und die Menschen, die in den Orten lebten, die in diesem 5 Kilometer breiten Streifen waren, die unterlagen strengen Auflagen und auch Kontrollen. Die konnte man zum Beispiel nicht einfach so besuchen. Und wenn es da einen Fluchtversuch oder eine Flucht gegeben hätte, dann wäre die Familie zumindest Repressalien ausgesetzt gewesen.
Ja, den hätte man unterstellt, Mitwisser zu sein. Und sie waren keine Garanten, die sich da in dem Sperrgebiet ordentlich verhalten. Und die hätte man einfach umgesiedelt.
Du erzählst das ja auch in deinem Beitrag, dass er dann auch bewusst den Kontakt zur Familie abgebrochen hat, dass die gar nicht gewusst haben, was der vorhat.
Wahrscheinlich hat er mit den Staatssicherheitsverhören der Familie dann gerechnet. Und wenn sie was gewusst hätten, hätten sie sich möglicherweise dann verraten und hätten wegen Beihilfe zur Republikflucht verurteilt werden können. Und das wollte Winfried Freudenberg von vornherein ausschließen. Auch, dass die Familie aus dem Sperrgebiet ausgesiedelt wird.
Und weißt du, warum es ausgerechnet diese Idee mit dem Ballon geworden ist?
Der Winfried Freudenberg, so wie er mir geschildert worden ist, der hatte an der Uni den Spitznamen Winnie Wahnsinn. Er muss ein Draufgänger auch noch im Alter von 32 Jahren gewesen sein und jemand, der sich technisch mit allen Fragen wunderbar ausgekannt hat. Und ich denke, er wollte diesen spektakulären Weg wählen, um auch dann, wenn er im Westen sicher gelandet ist, ich sage mal, eine Startchance zu haben. Er ist der, der mit dem Ballon über die Mauer geflogen ist oder gefahren. Man sagt ja mit dem Ballon gefahren.
Du hast ja die damalige Frau von ihm getroffen, die Sabine, damals Freudenberg. Die hat dir auch erzählt, dass das lange gedauert hat mit den Vorbereitungen. Wie haben die das gemacht? Also wie konnte man in der DDR so ein, es ist ja ein großer Ballon, den man da bauen muss, um zu zweit über die Grenze zu fahren. Wie haben die das gemacht?
Also der Winfried Freudenberg hat das akribisch geplant und lange geplant. Er hat sich zunächst bei dem VEB Energiekombinat Berlin eine Anstellung besorgt als Ingenieur, sodass er zu der Gasversorgung Zutritt hatte. Dann hat er gemeinsam mit seiner Ehefrau in der kleinen 46 Quadratmeter Wohnung den Ballon innerhalb eines halben Jahres gebaut. Man muss sich das ja vorstellen, der Ballon hatte einen Durchmesser von 10 Metern ungefähr. Die hatten kein Zimmer, wo man das so einfach machen konnte. Die haben da eine spezielle Falttechnik gehabt, wie sie die fertigen Teile immer weiter gefaltet haben. Und dann haben sie mit einem Folienschweißgerät, was es offensichtlich in der DDR auch gegeben hat, aus Gartenfolie, so Gewächshausfolie, diesen Ballon Stück für Stück zusammengeschweißt und dann auch noch mit Klebstoff diese Schweißnähte überklebt, sodass der Ballon einigermaßen dicht ist.
Jetzt weiß man ja, in der DDR gab es eigentlich nichts in ausreichendem Maß. Ich weiß nicht wirklich, ob es genügend Gewächshausfolie überhaupt gegeben hat und inwiefern man sich nicht auch verdächtig gemacht hat, wenn man da jetzt so größere Mengen gekauft hat.
Ich habe mit Sabine Freudenberg, heute Kapelle, darüber gesprochen. Sie erzählte mir, dass es war irgendwie Kontingentware. Da konnte man jetzt nicht den ganzen Bestand aufkaufen, sondern da musste man Stück für Stück und an verschiedenen Orten diese Gartenfolie mühsam zusammentragen. Das war ja auch eine Schwierigkeit. In der DDR gab es kein Telefon. Ja? Also wenn Freunde vorbeigekommen sind, die sind einfach vorbeigekommen. Und die musste man dann ja reinlassen. Ansonsten hätte man sie quasi vor den Kopf gestoßen. So, also die konnten nur nachts, wo niemand mehr kommen könnte, an dem Ballon bauen und mussten den dann immer wieder im Schlafzimmer verstecken und es vor allem geheim halten. Also das war keine einfache Sache. Und ich glaube, diese ganzen Schwierigkeiten mit dem Ballonbau, die technischen Schwierigkeiten und so, die haben sie vielleicht so in Atem gehalten, dass sie sich das Risiko gar nicht so richtig bewusst gemacht haben, diskutiert haben.
Die haben also so ungefähr ein halbes Jahr an dem Ballon gebaut und Anfang März, vom 7. auf den 8. März, hatte vermutlich auch was mit dem Wetter, mit den Wetterverhältnissen zu tun an diesem Tag. Sollte das losgehen, du hast ja schon eingangs gesagt, sie sind zu dieser Gasstation gefahren, haben angefangen, den zu befüllen. Jemand hat die Polizei alarmiert. Er musste alleine losfliegen. Sie ist nicht mitgeflogen. Ab diesem Moment, Frank, nimm uns noch mal mit. Was ist dann passiert?
Der Aufstieg von Winfried Freudenberg war ja überstürzt. Er hat nicht alles an Ballast mitnehmen können. Er hat bestimmte Gegenstände, die auch dann die Spur zu ihm und zu seiner Frau geführt haben, liegen lassen müssen. Er hatte offensichtlich auch seine Lederjacke nicht richtig anziehen können, weil als er abgestürzt ist, war er nur mit einem Hemd und Hose bekleidet. Man muss sagen, dass an dem Abend, der ist ja bis auf 5000 Meter Höhe gestiegen, da haben ungefähr so 20 bis 30 Grad minus geherrscht und er war nur im Hemd. Also er ist möglicherweise auch vor Kälte da oben schon bewusstlos gewesen. Er hat weiteren Ballast über Tegel verloren, so dadurch ist er noch höher gestiegen. Und über Zehlendorf hat er dann mutmaßlich den Waldsee unten gesehen und hat dann die Reißleine gezogen. Weil man muss ja unterscheiden zwischen einem Heißluftballon und so einem Gasballon. Ein Heißluftballon, der wird in verschiedene Luftschichten, Höhenunterschiede navigiert, indem man den Brenner anmacht oder runterfährt.
Zuhörerinnen und Zuhörer kennen das wahrscheinlich, das ist so ein lautes Geräusch.
Ja, ja, das ist ein lautes Geräusch und man sieht das auch am Himmel, besonders in der Nacht, dass da das Feuer des Brenners ist. Also das schied ja hier für so eine Flucht über einer besiedelten Gegend, über einer Großstadt völlig aus. Also er hatte eine Reißleine, die dann zum Sinken des Ballons hätte führen sollen durch Verlust von Gas. So, diese Reißleine war letztendlich aber wohl falsch konstruiert, wie die nachfolgenden Untersuchungen ergeben haben. Also er ist mehr oder weniger ungebremst zu Boden gestürzt. Die Reißleine oder der Rest des Ballons soll normalerweise wie so eine Art Fallschirm wirken. Das hat nicht geklappt. Also die Ballonflucht war eigentlich von vornherein, ja, stand unter dem Schicksal, dass sie als Tragödie endet. Insofern hat Sabine Freudenberg großes Glück gehabt im Unglück, dass dieser Aushilfskellner halb betrunken die Polizei alarmiert und sie fliehen muss und nicht mit auf den Ballon aufsteigt. Und so makaber das klingt, aber dieser Denunziant hat ihr irgendwie mit das Leben gerettet. Und der Polizist Almes, der dazugekommen ist, nicht um das Leben zu retten, aber das war dann das Ergebnis, dass sie nicht mit aufgestiegen ist.
Du hast es gerade gesagt, der ist auf 5000 Meter gestiegen. Ich habe jetzt nicht so eine große Ahnung, aber es erscheint mir doch recht hoch für so einen Ballon. Das war so nicht geplant, oder?
Das war nicht geplant. Sabine Freudenberg sagt mir das so in ihrer lockeren Berliner Art. Die Idee war rauf, rüber, runter und das sollte eine halbe Stunde oder nicht mal das dauern.
War da doch irgendwas nicht richtig konstruiert? Weil es gab ja auch keine Möglichkeit, das zu testen, oder?
Der Ballon wurde durch den Verlust des Ballastes über Tegel immer leichter, ist also weit mehr aufgestiegen, als das geplant war. Und natürlich, man konnte niemals so einen Ballon testen, auch wie dicht der ist. Das war alles absolutes Risiko und ja, Draufgängertum. Extremer Mut, sowas auf sich zu nehmen.
Man weiß jetzt nicht genau, ob er bewusstlos gewesen ist, ob er in der Luft erfroren ist, weil du sagst, er hat die Reißleine gezogen. Das muss er ja bei Bewusstsein gemacht haben oder kann es eine andere Möglichkeit geben?
Das hat er sicherlich bei Bewusstsein gemacht. Es kann auch ein Defekt gewesen sein. Man weiß jedenfalls durch die Obduktion die Todesursache und das ist der Aufprall unten am Boden gewesen. Also er hat in der Luft noch gelebt. Und das muss natürlich eine furchtbare Ballonfahrt gewesen sein in dieser Kälte. Auf einem Besenstiel zu sitzen, über mehrere Stunden, ja, und 5000 Meter hoch in der Luft und unter sich die Stadt zu sehen. Also was der Mann da oben durchgemacht hat, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen.
Was ich mich gefragt habe, Frank, als ich deinen Beitrag angeschaut habe, den kann man sehen in der ARD-Mediathek, im MDR-Nachrichtenmagazin Exakt. Der Ballon war 5 Stunden in der Luft zwischen Ost- und West-Berlin. Das war ja eine schwer gesicherte Grenze. Und dann denkt man, der erscheint auf irgendeinem Radar und dann steigen vielleicht Flugzeuge auf. Aber das ist so nicht gewesen, Frank.
Nein, also die Grenze ist nicht in der Höhe gesichert. Also vielleicht ist er in 3000 Metern dann über die Grenze, über die Berliner Mauer drüber. Auf einem Radar konnte dieser Ballon nicht erscheinen, weil er keine metallischen Bauteile hatte. Radar spricht auf Metall an und das war ja ein Gasballon und kein Heißluftballon. Hätte er einen Heißluftballon mit Brenner und so weiter gebaut, wäre der möglicherweise vom Radar entdeckt worden. Aber dieser reine Plastikballon mit einem Besenstiel an Seilen ist nicht durch das Radar erfasst worden. Und nachts war damals auch nicht so viel Flugverkehr. Und wenn, über Tegel war er dann schon höher, da war er dann fast auf 4.000, 5.000 Metern. Wenn es da kein Nachtflugverbot gegeben haben sollte, was ich aber glaube, dass es das damals auch gab, dann wären die Flugzeuge so weit im Sinkflug gewesen, da wäre er über den Flugzeugen gewesen so und Schönefeld scheidet aus, ja, das ist im Süden und er hat die Nordroute gewählt. Insofern konnte er nicht durch Flugzeuge oder Radar oder irgendwie erkannt werden.
Frank, du hast Sabine Freudenberg, heute heißt sie Dr. Sabine Kapelle, getroffen für diesen Beitrag aktuell im Sommer. Das ist die Frau, die damals mit Winfried Freudenberg verheiratet gewesen ist, die mit ihm flüchten wollte. Und du hast ein langes Interview mit ihr geführt. Aus diesem Interview hören wir jetzt Ausschnitte.
Ich kann mich erinnern daran, dass ich vollkommen angeleint da schon auf dem Besenstiel Tatsache drauf saß, dieses Seil in der Hand hatte. Der Ballon spannte sich da so in den Himmel und da zog mit einer unwahrscheinlichen Wucht da dran. Und ich habe schon gespürt, oh mein Gott, wie gewaltig ist denn das Ganze, weil es war ja keine Testphase oder irgendwas vorher möglich. Aus heutiger Sicht kann ich mir das auch überhaupt gar nicht mehr vorstellen, dass ich mir das überhaupt zugetraut habe, dass ich da eingewilligt habe auf diese wahnwitzige Idee auf so einem Besenstiel in der Luft. Allerdings sollte diese Aktion ja gar nicht eine Stunde dauern. Das hieß ja hoch, rüber, runter eigentlich. Das sollte also wahrscheinlich maximal eine halbe Stunde dauern. Oder nicht mal. Also so war die Vorstellung. Und da, das denke ich, wäre noch machbar gewesen.
Man sieht Sabine Kapelle da sitzen in einem schönen Garten. Sie hat offenbar ja noch mal geheiratet. Sie hat einen anderen Namen, sie hat einen Doktortitel. Aber in dieser Nacht vom 7. auf den 8. März 1989, das muss doch die Hölle gewesen sein für diese Frau. Die hat da ihren Mann verloren. Das kann man sich ja fast gar nicht vorstellen, was da in ihr vorgegangen sein muss. Was hat sie denn noch erzählt?
Diese Nacht ist natürlich die herausragendste Nacht in ihrem Leben gewesen und die vergisst sie nicht mehr. Also das war eine Mischung von verschiedenen Gefühlen. Einerseits dann nachts da den Ballon im Winde flattern über sich zu haben und den festzuhalten mit dem Halteseil. Andererseits auch Befürchtung, dass das alles gut geht, also eine Art Todesangst. So, und dann kommt das Polizeiauto vorgefahren. Jetzt die Panik, jetzt werden wir gestört. Der Ballon ist noch nicht voll. Ich muss mich jetzt abschneiden. Und sie ist dann durch die Gärten über Zäune geklettert und aus der Gartenkolonie rausgeflohen. Und ihr Mann, ja, den hat sie davonfliegen sehen. Sie hat das mehr oder weniger auch mitgemacht, weil ihr Mann so, ja, schon besessen davon gewesen ist und sie hat ihn geliebt und sie wollte mit ihm durch dick und dünn gehen.
Und wann hat sie erfahren, dass er das nicht überlebt hat?
Das hat sie 2 Tage später in der Untersuchungshaft der Staatssicherheit erfahren.
Das heißt, bis dahin hatte sie gedacht, er ist im Westen gelandet.
Ja, das hat sie gehofft. Sie hat jedenfalls versucht, in ihren Aussagen gegenüber der Staatssicherheit ihn in keiner Weise zu belasten. Sie wusste nicht, ob er vielleicht irgendwo abgeschossen worden ist, runtergekommen, auch in Untersuchungshaft ist. Aber sie wusste überhaupt nichts.
Es war ja schon eine ziemlich waghalsige Aktion. Man hätte auch die Ausreise beantragen können. Du zum Beispiel hast das gemacht. Da muss man natürlich auch immer wissen, wenn man die Ausreise beantragt hat in der DDR, um in den Westen zu gehen, dass man dann Repressalien ausgesetzt war bis hin in die Familie. Aber Nochmal die Frage an dich, Frank, der ja auch die DDR verlassen hat in den 1980er Jahren. Kannst du das nachvollziehen, dass jemand auf so eine waghalsige Idee gekommen ist, in so einem selbstgebastelten Ballon über die Berliner Mauer zu fliegen?
Ich kann es nachvollziehen und ich habe großen Respekt vor diesem Mut. Ich selbst wäre ja schon in den technischen Fähigkeiten gescheitert, so einen Ballon zu bauen. Ja, also für mich selbst wäre das nie in Frage gekommen und ich hätte auch den Mut nicht gehabt, mit in so einen Ballon zu fliehen. Aber andere sind mit selbstgebauten U-Booten geflohen. Manche sind durch die Ostsee geschwommen und so weiter. Also da gibt es ja eine ganze Menge verschiedener kreativer Fluchtgeschichten. Aber das ist natürlich eine herausragende Leistung an Mut, was leider in einer Tragödie geendet hat. Er hätte den Ausreiseantrag nicht stellen können, weil die Familie sonst ausgesiedelt worden wäre aus dem Sperrgebiet. Ich habe mich dann zum Ausreiseantrag entschlossen, weil ich hatte vorher auch andere Gedanken. Ich wollte in Ungarn durch einen Kanal nach Jugoslawien schwimmen und mich dann zur Botschaft nach Belgrad, zur deutschen Botschaft der Bundesdeutschen durchschlagen. Aber als ich da unten rumgetrampt bin, da kamen dann plötzlich zwei Mopeds mit Zivilisten und die haben mich dann gleich festgesetzt, haben einen Polizeiwagen alarmiert und da war ich dann erstmal auf so einer ungarischen Polizeistation. Man hat sich kaum verständigen können und ich habe ahnungslos getan und dann haben sie mich auch wieder gehen lassen. Aber da habe ich schon gesehen, nee, also hier so einfach mal an den Kanal, da kommst du gar nicht ran, um da durchzuschwimmen, ja. Auch nach so einem halbsozialistischen Staat wie Jugoslawien. Also für mich so eine Ballonflucht, das ist ganz, 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 ganz weit von mir entfernt. Aber großen Respekt vor der technischen Leistung und vor dem Mut von Winfried Freudenberg.
Es haben viele Menschen versucht, illegal die DDR zu verlassen und zu fliehen. Man schätzt, 140 Todesopfer gab es an der Berliner Mauer. An der gesamten Grenze zählt man 327, aber Schätzungen gehen von 1000 und mehr Todesopfern aus, die bei Fluchtversuchen gestorben sind. Hinzu kommen all die Menschen, die zum Beispiel bei diesen strengen Grenzkontrollen Herzinfarkte erlitten haben. Also weit über 1000 Todesopfer auf jeden Fall.
Mehr kann man eigentlich gar nicht zu einem Regime sagen, als dass es, wenn die Menschen das Land verlassen wollen, die Menschen notfalls erschossen werden. Ja, und dass man die Grenze mit Minen sichert, nicht nur mit Stacheldraht, mit Selbstschussanlagen und die Grenzpolizisten Flüchtlinge erschießen. Das charakterisiert dieses Unrechtsregime der DDR am allerbesten. Ihre eigenen Taten vor aller Weltöffentlichkeit.
Und was ja auch was über das Regime aussagt, ist die Geschichte von Lutz Almes, der Polizist, der vor Ort gewesen ist, als der Ballon da losgeflogen ist. Denn den hast du ausfindig gemacht vor gar nicht so langer Zeit, Frank.
Ich habe den vor 6 Jahren gefunden und interviewt. Die Berliner Polizei war mir da auch sehr behilflich. Ich habe den Polizisten Lutz Almes als einen sympathischen Menschen in Erinnerung, der auch sehr offen einem Interview gegenüber war. Wir haben uns gut unterhalten. Und in dem Gespräch hat er erst die Nachricht bekommen, dass der Winfried Freudenberg tödlich verunglückt ist und nicht schon in der Hochspannungsleitung gestorben ist.
Und diesen Ausschnitt des Interviews, den hören wir uns auch nochmal an.
Wir haben nicht erfahren, dass er abgestürzt ist oder dass er tot ist. Wir haben nur erfahren, dass seine Frau, die auch vor Ort war, die wir aber nicht gesehen haben, am nächsten Tag in ihre Wohnung verhaftet wurde.
Und wann haben Sie es das erste Mal tatsächlich dann erfahren, dass er tödlich verunglückt ist?
Dass er tödlich verunglückt ist, habe ich erfahren heute.
Durch mich?
Ja.
Ach, unfassbar.
Ich wusste bis dato nichts, was passiert ist.
Frank, wenn selbst der Polizist, der damals dabei gewesen ist, 2019 erst erfährt, dass der Winfried Freudenberg gestorben ist bei diesem Fluchtversuch, da besteht ja auch die Frage, warum ist diese Geschichte so wenig bekannt? Weil die meisten Leute gibt es oft die Meinung, dass der letzte Mauertote Chris Geffroy ist. Der war damals 20 Jahre alt, der ist erschossen worden an der Berliner Mauer. Dieser Name ist vielen Leuten durchaus ein Begriff. Dann gab es mal einen erfolgreichen Fluchtversuch aus der DDR mit einem Ballon. 1979 haben das zwei Thüringer Familien geschafft. Das ist sogar von Hollywood verfilmt worden. Aber diese misslungene Flucht mit tödlichem Ausgang von Winfried Freudenberg, von der haben nur wenige Leute was gehört, Frank. Woran liegt das?
Zum einen als der letzte Mauertote gilt zu Recht Chris Gaffroy, weil er ist aktiv von einem Grenzpolizisten erschossen worden. Ja. Und Winfried Freudenberg, der ist ja nicht erschossen worden. Er hat selbst diese Flucht gewählt, so tragisch das ist. Und die DDR ist nur indirekt an dem Tod schuld, ja, weil sie diese Mauer gebaut hat. So, aber den Ballon hat er selbst gebaut und darüber ist er auch selbst geflohen. Und Chris Gaffroy ist durch das Engagement seiner Mutter, die auf allen Veranstaltungen und in den Medien immer da wieder darauf hingewiesen hat, auf das Schicksal ihres Sohnes, ist natürlich ein sehr prominenter Fall. Ja, und hier in dem Fall von Winfried Freudenberg ist es wahrscheinlich auch so, dass das mit der Thüringer Ballonflucht oft verwechselt worden ist. Und die ist ja gut ausgegangen. Und das waren übrigens auch Heißluftballons und nicht hier wie in dem Fall ein Gasballon. Ja, und insofern ist das ein bisschen untergegangen. Aber man sollte schon daran erinnern, auf welche verwegenen Gedanken Menschen gekommen sind, um aus der DDR in die Freiheit zu fliehen.
Gut, dass du diese Geschichte erzählt hast, Frank. Herzlichen Dank für die Recherche und für dieses Gespräch. Frank Wolfgang Sonntag.
Ja, gerne, liebe Cecilia.
Und auch allen, die zugehört haben, ein herzliches Dankeschön. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr über Sternebewertungen und Kommentare freuen. Das ist zum Beispiel jetzt auch möglich auf Spotify und natürlich immer in unserer MDR Investigativ Community auf YouTube. Von MDR Investigativ hinter der Recherche gibt es alle 2 Wochen montags eine neue Folge. Um die nicht zu verpassen, ist es am besten, wenn Sie uns abonnieren. Weiterführende Links, Informationen und auch Kontaktmöglichkeiten für Feedback zum Beispiel gibt es immer in unseren Shownotes und unter www.mdr.de/investigativ-podcast. Diesen Podcast können Sie auch nachlesen. Die nächste Folge erscheint am 20. Oktober, dann wieder mit Esther Stefan. Wir hören uns im November wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.